Sie sind wirklich schwer zu finden. Keine Adresse, Telefonnummer, kein Büro, nur einige Orte, von denen Leute sagen, sie könnten dort sein.
Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, wir haben uns stilecht in einem venezianischen Palazzo zusammengefunden. Falls es ein wenig hallt, bitten wir das zu entschuldigen, aber diese Atmosphäre wollten wir uns nicht entgehen lassen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Über den Canale Grande per Gondel angeschippert sind, Stefan.
Hallo, ich habe mir einen Spritz kommen lassen.
Und ich bin Yvonne und freue mich über das prasselnde Feuer im Ofen. So ein Palazzo ist nämlich ganz schön frisch, auch bei 30 Grad Außentemperatur. Für diese Folge hat Stefan eine aktuelle Serie mitgebracht. Stefan, was erwartet uns heute?
Und jetzt unsere Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest und hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast.
Ja, heute geht es um die Fernsehserie Ripley, eine 2024, also in diesem Jahr, wo wir das aufnehmen, erschienene Fernsehserie auf Netflix mit 8 Folgen. Sie basiert auf dem Kriminalroman Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith aus dem Jahre 1955. In Deutschland ist das Buch 1962 zuerst im Diogenes Verlag erschienen, übrigens heute auch noch. Die Serie ist in Schwarz-Weiß gedreht und erhält möglicherweise eine zweite Staffel. Regie führt Steven Zalian, der unter anderem für das Drehbuch zum Film Schindlers Liste einen Oscar bekommen hat. Der Stoff wurde schon zweimal verfilmt, und zwar einmal mit Alain Delon 1960 und mit Matt Damon 1999 jeweils in der Hauptrolle des Tom Ripley. In zwei weiteren Verfilmungen der Figur Ripley wurde diese einmal von John Malkovich gespielt in Ripley's Game 2002 und ein anderes Mal von Dennis Hopper verkörpert in Wim Wenders Verfilmung Der amerikanische Freund, was der deutsche Titel von Ripley's Game ist. Und das Ganze geschah schon im Jahre 1977. Worum geht es eigentlich? Anfang der 1960er Jahre. Das Leben des in New York wohnenden Kleinganoven und Trickbetrügers Tom Ripley, gespielt von Andrew Scott, ändert sich schlagartig, als er von einem wohlhabenden Unternehmer beauftragt wird, dessen Sohn in Italien ausfindig zu machen und nach New York zurückzubringen. Ripley macht sich auf den Weg und findet den Sohn Richard Dickie Greenleaf an der Amalfi-Küste, wo er mit seiner Freundin Marge Sherwood ein luxuriöses Leben als Freigeist und Möchtegern-Künstler führt. Ripley ist von diesem Leben begeistert, erschleicht sich das Vertrauen des Paares und hat nur ein Ziel, so möchte er auch leben. Ja, von diesem Gedanken wird er geradezu besessen. Das führt Tom Ripley auf einen gefährlichen und kriminellen Pfad, der ihn in ein Netz aus Lügen, Identitätsdiebstahl und schließlich Mord verwickelt. Ripley reist durch halb Italien und muss fürchten, von der Polizei erwischt zu werden. Und wie gut ist die Serie? Yvonne, was mochtest du?
Was natürlich als allererstes bei dieser Serie auffällt, ist, dass sie in Schwarz-Weiß gedreht wurde oder zumindest uns als Schwarz-Weiß dann präsentiert wurde, was natürlich immer eine völlig andere Ästhetik mit sich bringt. Ich mag das ja immer sehr, sehr gerne. Ich finde diese Serie wunderschön gefilmt. Ich finde sie in ihrem Schwarz-Weiß sehr kontrastreich und das erzeugt gerade im historischen Italien mit seinen uralten Gemäuern eine wundervolle und auch etwas schaurige Atmosphäre. Also rein von der Optik her, tipptopp.
Ja, das finde ich auch. Also ganz tolle Bilder, schön lange auch gezeigt. Und ganz viel Liebe zum Detail, sowohl was die Mauern angeht, was die einzelnen Szenen angeht, bis zum Füller, der gezeigt wird. Also in aller Ruhe. Ja, dieser Film, diese Serie, ich sage immer Film, aber es ist eine Serie. Diese Serie hat noch Spaß am Detail und nimmt sich Zeit für die Bilder.
Mich wundert auch nicht, dass du immer Film sagst, weil die Serie schon sehr filmisch daherkommt. Von daher passt das irgendwie auch.
Genau, man hat wie bei manchen Kurzserien, und 8 Folgen sind immer noch kurz, so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist es ein langer Film. Das stimmt. Mhm. Und es knüpft auch immer aneinander an. Und ja, Yvonne, was mochtest du noch?
Ja, also die grundlegende Geschichte eines Hochstaplers, der das Dolce Vita leben will und es sich nimmt, als er die Gelegenheit bekommt, die ist schon ziemlich erstaunlich anzusehen, gerade wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht. Mir ging da auch immer wieder durch den Kopf, also heute wäre das so aber nicht mehr möglich. Gerade Identitätsdiebstahl und... Aber was ich auch schon toll fand, ich habe es gestern nochmal gesehen, diese ständige Hin- und Hergereise. Das hat mich wiederum sehr an heute erinnert, weil wir das ja heute auch ständig machen.
Ja.
Und natürlich dann auch immer wieder die Grundfrage, die ich mir in jeder Folge stellte, Junge, wie willst du aus dieser Schose wieder rauskommen?
Das stimmt, das ist mir auch, hat mir sehr gut gefallen, also so eine Art Mitfiebern, wird er erwischt oder nicht. Er ist ja kein typischer freundlicher Mensch, würde ich mal so sagen, sondern eher, ja, da unterhalten wir uns noch vielleicht noch drüber. Und aber trotzdem immer dieses Mitfiebern, das ist etwas, was wirklich mich auch begeistert hat, dass ich da dranbleibe. Am Anfang war es ein bisschen langsam, ja. Es wird ja auch ruhig erzählt. Einige verwendeten auch den Begriff Slow TV zu Slow Food und Slow alles. Ja, wenn man das denn so haben möchte mit diesem Begriff, dann ist er da gut aufgehoben. Das Mitfiebern und das dazugehörige Engagement des Zusehenden ist natürlich auch auf die gute Leistung von Andrew Scott als Tom Ripley zurückzuführen, der das, finde ich, sehr großartig macht, auch vom Mienenspiel her. Ja, und vielleicht nochmal zu den Bildern. Es ist so ein bisschen so ein Noir-Flair der 40er, 50er Jahre und alles das zusammen, finde ich gut.
Ja.
Aber was hätte ich mir anders gewünscht? Mhm. Yvonne, du hast ja auch das Buch gelesen und
gehört,
ja. Ja. Und was hättest du dir anders gewünscht?
Ja, also ich hoffe, ich werde heute nicht zur Aber im Buch-Tante. Es könnte passieren, dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen im Vorhinein. Mir hat so ein Stück weit die Verbindung zu Tom gefehlt. Es gibt im Buch eine sehr präsente innere Stimme, die uns auch immer wieder zeigt und sagt, wie es Ripley gerade geht, wie es unserem Tom gerade geht, was er gerade durchmacht, wie seine Gefühlslage ist. Das ist im Film immer etwas schwieriger darzustellen. Das macht es für mich allerdings auch immer ein bisschen schwieriger, auch durch den fehlenden Hintergrund, den wir bekommen sehr wenig Hintergrund gezeigt, wir bekommen aber im Buch sehr viel Hintergrund erzählt. Ob das dann immer in dieser Menge sein muss, ist nochmal eine andere Frage. Diese Kombination lässt mir Tom immer ein bisschen fremd bleiben. Das gilt aber nicht nur für ihn als Charakter, das gilt auch für die anderen Charaktere ein Stück weit.
Ja, also ich habe das Buch vor langer, langer Zeit gelesen. Ich weiß also nicht so richtig, wie im Buch erzählt wird. Ich habe noch mal kurz reingeschaut, ich habe mir noch mal eine Leseprobe gezogen. Und in Kapitel 1 und 2 ist es tatsächlich so, dass man sehr viel aus dem Inneren von Tom Ripley erfährt. Und da ich zunächst die Serie geguckt habe und dann nochmal ins Buch geschaut habe, habe ich das Gefühl, das ist mir im Buch sogar zu viel. Das liegt vielleicht auch mit der Reihenfolge, in der man welche Adaption sich anschaut. Und es hat mich aber nicht gestört, dass diese innere Stimme fehlt. Man macht das im Film oder in der Serie häufig mit so einem Voice-Over oder so oder bringt die Stimme auch nochmal rein. Das hätte ich jetzt, ich glaube, das war beim Killer so, ne? Und
richtig.
Das würde ich jetzt, also ich fand das Verhalten insgesamt in sich stimmig. Also ich habe die innere Stimme jetzt nicht gebraucht, um seine Beweggründe zu verstehen. Es wäre dann vielleicht eine leicht andere Serie geworden, das weiß ich so nicht. Also für mich war das jetzt kein Grund zu sagen, auch das hätte ich mir jetzt so groß anders gewünscht. Vielleicht hätte man noch ein paar mehr Hintergründe gebraucht. Das ist ja immer so die Frage bei Serien, wie viel packt man noch rein oder nicht rein. Und das ist ja häufig das Problem, was die zweite Staffel hat, wo man dann wieder neue Dinge erfinden muss, damit es nicht gleich ist. Und dann wird es richtig langweilig so, ne? Also dann kommen Redundanzen rein. Ja, whatever. Ja, und so, ja. Und sonst?
Also ich finde, nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich fand es im Buch dann tatsächlich auch ein bisschen viel aufs Mal. Ich glaube, das meintest du auch, dass relativ am Anfang auch ein ganz schöner Balk an Hintergrundinformationen kommt. Hätte ich es so jetzt in dieser Menge auch nicht zwingend gebraucht. Aber so ein bisschen will sagen, die Serie fokussiert sehr aufs Hier und Jetzt. Die ist kaum mal in der Vergangenheit. Wir sehen hin und wieder mal die Tante auf dem Zahnarztstuhl.
Ja, sehr krass.
Wo ich mich auch jedes Mal frage, was ist denn das für ein merkwürdiges Bild? Welche Metapher möchte uns jetzt hier der Regisseur oder wer auch immer eigentlich zeigen?
Ich glaube gar keine, der wollte die nur im Bild haben.
Okay. Gut, ja. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt habe ich hier selber auch Film geschrieben tatsächlich, also du siehst, das Problem hast nicht nur du, mir kommt das genauso, dass ich da eher die Filmverbindung habe als Serienverbindung im Kopf. Die Serie geht schon sehr in Richtung Luxus, will sagen, unser Tom geht dann auch gerne mal ins nächstbeste Luxushotel, wenn er das Geld hat, ohne drüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ich fand auch, dass das Haus von Dickie relativ luxuriös wirkt. Das Haus von Tom dann später, was er in Venedig hat, das ist dann natürlich außerhalb von allem. Da kann er uns dann auch nicht erzählen, dass er das mit dem Erbe von seiner Tante irgendwie finanziert, indem er es mietet. Also der Luxusgedanke ist relativ deutlich für mich. Das mag aber auch so ein Stück weit ein Zeitgeist-Ding sein, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das Buch schon ein bisschen was anderes zeigt.
Okay, genau. Also das kenne ich aus dem Buch jetzt nicht. Das ist zutreffend, dass es sich überwiegend an sehr exquisiten Orten mit einer sehr exquisiten Lebensweise zeigt. Andererseits, ja, ist das auch das Thema, ne? Also Ripley will Luxus sein. Motiv hinter allem ist ja irgendetwas von Gier, was so nicht näher ausgeführt wird. Und ja, als er dann in Venedig wohnt, in diesem Palazzo, da würde ich mal sagen, also für 800 Euro kommst du da nicht unter.
In damaligen Verhältnissen vielleicht schon, wenn man es mal gegenrechnet.
Ja, gut.
In die 50er zurück.
Ja, genau. Ja, wo er die Kohle her hat, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Also er hat ja, wir spoilern ja hier, er hat ja einen Picasso immer mit dabei. So, aber dabei haben heißt ja nicht die Kohle haben. Also das in der Tat.
Ja, aber er verkauft ja Dickies Hausstand.
Gut.
Und Boot und den ganzen Kram.
Gut, davon kann man natürlich erstmal eine Woche leben, das ist klar.
Vielleicht sogar einen Monat oder mehrere Monate.
War jetzt auch so. Genau.
Also so ein Boot kostet ja bestimmt nicht bloß ein Monatsgehalt, was bei Dickie 500 Dollar waren es damals noch, 500 Dollar wären.
Ja.
Das wird ja bestimmt ein paar Dollar mehr gekostet haben, was sich Tom dann in die Tasche gesteckt hat.
Ja. Also der Film spielt nicht in der Arbeiterklasse, das darf man wohl so sagen. Er geht auch über diese Dinge, die man aus früheren deutschen Krimis kennt, wenn das so in der gehobenen Gesellschaft stattfindet, alles. Das geht auch weit drüber hinaus. Mhm. Und kann man mögen, muss man nicht mögen, ist zur Serie einfach dazugenommen worden. Vielleicht auch, um zu zeigen, in welchen Regionen sich das Ganze bewegt. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber es ist...
Wir reden da nachher sowieso noch mal ein Stückchen intensiver drüber.
Genau.
Was so Toms Hintergründe angeht und Charakter.
Genau. Also ich finde, man hätte bei der Serie vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas kürzen können. Bin mir da aber nicht sicher, weil man ja immer gucken muss, dass die Stimmung bleibt, dass das Tempo bleibt. Aber es ist ja auch ein Zeichen von einer guten Serie, dass sie mal anzieht und dann mal wieder ein bisschen locker lässt und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob das mit dem Kürzen so eine gute Idee ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck. Und vielleicht nochmal der Hinweis, man darf die Serie nicht müde gucken. Also die Serie verlangt Aufmerksamkeit. Ja. Man kann das nicht nach einem harten Arbeitstag und einem Feierabendbierchen auf der Couch mal eben so runtergucken. Da würde ich kürzere Serien empfehlen.
Und den Haushalt nebenher machen ist vielleicht jetzt auch nicht die allerbeste Idee. Schon alleine wegen der wunderschön gefilmten Bilder wäre das schon sehr schade, wenn man da die Hälfte
Das stimmt. Passt. Also die Serie verlangt auch, dass man es auf einem großen Schirm guckt. So auf dem Handy würde ich das nicht machen.
Ach nee.
So, und auch hier Tablet im Zug, ja, kann man machen, aber der Burner ist es nicht. Also die haben sich viel Mühe gegeben bei der den ganzen Dreharbeiten, und den vollen Genuss kriegt man tatsächlich halbwegs ausgeruht, konzentriert, schauen auf den großen Schirm.
Ja.
Dann hat man was
das
davon.
Sehe ich auch so.
Ja.
Genau.
Dann kommen wir zu unserem Gesamtwert. Empfehlenswert und für wen? Yvonne.
Grundlegend absolut empfehlenswert. Es kommt meines Erachtens drauf an, was einem selbst in so einer Geschichte wichtig ist. Wie wir gerade schon gesagt haben, Buch und Film bzw. Serie, ich fürchte, das wird heute noch öfter passieren, die unterscheiden sich schon sehr in dem, wo der Fokus liegt. Aus ästhetischen Gründen sollte man auf jeden Fall die Serie geguckt haben. Wenigstens in Teilen zumindest mal in Venedig reingeguckt, mal in Rom mit reingeguckt in die Folgen. Wir können da auch gern Tipps geben, welche Szenen da besonders interessant sind. Ich zumindest könnte das.
Ja.
Aus Gründen von Story und Charakter würde ich allerdings eher zum Buch greifen.
Ja, ich finde die Serie sehr empfehlenswert, vor allem für Kineasten und Krimi-Fans, die auf minimalistische, ruhig vorgetragene Stoffe stehen. Es ist so ein bisschen Tendenz von Special Interest, würde ich sagen. Also ist vielleicht nicht für jeden. Und gleichzeitig lohnt sich das Dranbleiben. Also, ne, dass man die erste und zweite Folge schaut. Und ja, dann denke ich, muss man dranbleiben, weil viele schalten möglicherweise an diesem Zeitpunkt ab, was ich blöd finde. Aber ist so. Und insgesamt ist es für mich aber jetzt schon eine der besten neuen Serien in 2024. Und kann die eigentlich nur empfehlen, ob man dann das Buch noch lesen muss oder nicht. Das möge ein jeder selbst entscheiden.
Wir spielen jetzt Quartett, das ist ja schon berühmt und berüchtigt. Und Stefan, welche Krimi-Kategorien hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe heute 4 Kategorien mitgebracht, und Kategorie 1 heißt Charaktergestaltung der Hauptfiguren. Also Ripley, Dickie, seine Freundin Marge und Inspektor Ravini habe ich mir mal genauer angeschaut. Und ich gebe für die Charaktergestaltung dieser Hauptfiguren und vielleicht auch wichtigen Nebenfiguren 8 Persönlichkeiten.
Da würde ich durchaus mitgehen. Ich finde die Charaktere, ich finde gerade Marge, die möchte ich hier mal herausstellen, finde ich wirklich sehr gut neu interpretiert. Die ist ja im Buch, ich sag mal, relativ naiv und gutgläubig. Das kann man ihr hier in der Serie nun weiß Gott nicht vorwerfen.
Nee, die ist sehr misstrauisch.
Keine Stelle. Ja. Sehr misstrauisch von Anfang an, genau. Ich mochte auch den Inspektor wirklich sehr gerne, weil der auch so, das ist so einer, der piekt nochmal nach.
Ja, der war klasse.
Ja.
Also der, das war, also wenn man sich einen italienischen Inspektor oder Kommissar vorstellt, und zwar einen guten, dann würde man sagen, den, wir nehmen den.
Ja.
Übrigens auch nochmal klasse bei der Gelegenheit, das Finden der ersten Leiche in dieser Via irgendwas, das war auch schon sehr schön gefilmt alles, ne? Und wie der Inspektor dann ankommt und seine Leute anweist, also das allein fand ich auch eine coole Szene, um zu sagen, hey, das muss man machen. Und das verdanken wir eben auch Inspektor Ravini und den zum Teil dann doch ganz gut dargestellten Figuren. Das hatte so ein bisschen was auch von Ironie, ne? Also, oder?
Unbedingt hatte das, also ich fand allgemein, ich habe gestern noch mal ein bisschen drauf geachtet, die Darstellung der Polizei, ich fand die sehr komisch, ich fand die wirklich lustig, aber nicht auf eine, wir machen uns lustig über jemanden, sondern wir finden es einfach witzig, wie der Apparat funktioniert und wie Leute agieren. Ich erinnere mich da auch wirklich, wie die Leiche von Freddy?
Ja,
Freddy. Von Freddy gefunden wurde, von diesem einzelnen Polizisten, der da an das Auto geht, ranklopft, hier, hallo, Sie dürfen hier nicht parken, die Tür aufmacht, die Leiche kommt ihm entgegen und er reagiert wirklich sehr nüchtern, packt die Leiche wieder zurück, macht die Tür zu, geht in sein Auto, atmet tief durch und dann ruft er in der Zentrale an. Ich habe sehr gelacht.
Ja, apropos Apparat, das Ganze spielt ja in den 1960ern und die haben noch Festnetz. Und die Leute sind deswegen auch immer nie da und nicht erreichbar und niemand läuft rum und sagt einen Moment, piep, 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 mein Handy. So, das haben wir hier nicht. Das ist auch eine schöne, schöner Grund, sich den Film nochmal anzugucken, weil es überhaupt nicht altertümelnd ist. Also man hat nicht das Gefühl, das ist veraltet, wie man das bei Serien hat, die man aus den 60ern guckt. Das ist hier gar nicht der Fall. Ne? Also das finde ich schon sehr gut gemacht. Ja, Charaktergestaltung der Hauptfiguren, das war Krimi-Kategorie, Quartettkarte Nummer 1. Wir kommen zur zweiten Kategorie, Suspense, wie Patricia Highsmith da immer von spricht und da ein Buch drüber geschrieben hat, beziehungsweise Überraschungsfaktor, und da bin ich bei 7 Mitfieber.
Ja, also es kommt drauf an, ob du das Mitfiebern meinst oder ob du vom Fieber ausgehst und einfach ein Mit vorne dranhängst. Das kannst du jetzt sozusagen noch aussuchen.
Ja.
Da sprechen wir ja gleich auch noch mal genauer drüber. Mitfiebern in dem Sinne jetzt nicht so, aber doch sehr interessiert sein, wie er sich denn da jetzt wieder
herauswindet.
Herauswindet, genau, das ist das richtige Wort. Wie er sich da jetzt wieder herauswinden will aus der Situation.
Genau, also ich habe so Szenen vor dem Auge, wo der Inspektor Ripley in der Wohnung, die er dort in Rom bezogen hat, interviewt. Und er hat sich das ja vorher schon überlegt, so ungefähr, was er sagen will. Aber dann kriegt er noch andere Fragen gestellt. Und er schafft es dann ganz gut, sich da rauszufinden. Und gleichzeitig ist wissen wir, dass im Badezimmer noch Blut auf der Kachel ist. Und wir denken, hoffentlich geht er da jetzt nicht rein, zumal der Inspektor ja endlich mal nicht alleine kommt, sondern auch jemanden dabei hat. Und da denke ich schon, oh, jetzt entdecken sie ihn gleich. Ja, das meine ich damit. Ne? Und das ist...
Oder als, nachdem der Inspektor rausgegangen ist, Marge anruft, sich unten ja befindet bei seiner Hausverwalterin und dann so sagt, ich würde eigentlich ganz gerne mit Dickie reden. Und dann denkt man sich schon, ja, die Hausverwalterin geht davon aus, dass da oben ist Dickie, gut, dass sie kein Englisch spricht, sonst hätten wir spätestens an diesem Moment ein Problem.
Ja, das war ein glücklicher Umstand. Die fehlenden Fremdsprachenkenntnisse, ja.
Auch das ist wieder so ein Moment, könntest du heute wahrscheinlich so gar nicht mehr machen, weil sehr viele Leute Englisch verstehen.
Oder einen Translator in der Tasche haben, ja.
Ja, und dann einfach mal mitlaufen lassen, wenn sie so neugierig sind wie die Hausverwalterin.
Aber alles das, dass es das nicht gab, führt auch dazu, dass es eben zu Suspense kommt, zum Mitfiebern. Gut. Quartett-Krimi-Kategorie Nummer 3 ist der Italien-Aspekt. Wir haben das ja immer mal wieder mit Krimis zu tun, die einen bestimmten Ort sich nicht nur deshalb auswählen, weil man einen Ort braucht, wo der Krimi stattfindet, sondern der auch etwas aussagen soll, wo viel gezeigt wird. Und ich habe hier mal die Wertung 7 Touris vergeben. Denn ich finde, man sieht eine ganze Menge über die Amalfi-Küste, über die Gebäude, und es wird auch sehr schön immer flaniert und Kaffee getrunken in den jeweiligen Bereichen. Das finde ich schon ganz gut gemacht. Andererseits haben wir da diesen Schwarz-Weiß-Aspekt, wo nicht wie in dem Film mit Matt Damon so sehr schön bunt alles gezeigt werden kann. Aber der Italien-Aspekt ist vorhanden, oder?
Finde ich auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht sogar ein Stückchen höher gehen würde.
Ja.
Andererseits sehen wir es tatsächlich eher aus der Touri-Perspektive, weil das einfach die besten Bilder sind. Und das sind auch bekannte Bilder. Ich vermute mal, deshalb ist es so gemacht worden. Man weiß auf jeden Fall, egal wo man in der Serie reinschaltet, ja, wir werden hier jetzt wohl gerade in Italien irgendwo sein.
Genau, aber Italien wird an sich positiv dargestellt. Also obwohl es eine Film-Noir-Atmosphäre hat, ist Italien kein bedrohlicher Ort, was man ja bei Mafia und so auch machen könnte.
Das wäre aber auch merkwürdig, weil es ja doch um das Dolce Vita geht, also um das Gute, um das Schöne, um das angenehme Leben.
Genau, mit viel Geld und Luxus.
Nicht unbedingt mit viel Geld und Luxus, sondern mit so viel Geld, dass man sich einen gewissen Lebensstandard halten kann. Also nicht zwingend Luxus.
Ja, und es wird eigentlich als Urlaubsort quasi mitempfohlen, so nebenbei. Also wenn jetzt noch eine Einblendung gekommen wäre, so leicht schwarz-weiß oder Italienreisen oder so, dann hätte man sagen können, wenn die jetzt hier einen Button anbieten, könnte man draufdrücken. Ja.
So schon. Zum nächsten Reisebüro geht's hier lang.
Ja, gibt es noch Reisebüros? Ja, doch, bei mir in der Nähe.
Gibt's
ist
noch
tatsächlich hier vis-à-vis 30 Meter ein Reisebüro. Wenn auch ein kleines, aber du brauchst ja nicht mehr so viele Leute. Ja.
Ich glaube, das, was wir hatten, das war geschlossen worden und da ist jetzt ein großer Bäcker drin.
Ja.
Das war das letzte Reisebüro in der Gegend.
Ja, aber man kommt auch mit Google Navigator ganz gut alleine nach Italien.
Ich denke auch.
Und der vierte Punkt neben Charakterdarstellung, Suspense, Italien-Aspekt, ist bei mir die Realitätsnähe, die wir ja schon angesprochen haben. Und ich habe mal 6 damals vergeben.
Ja, nach heutigen Aspekten, wir hatten es ja schon anklingen lassen, wäre das so nicht mehr möglich. Wir müssen es mal so sagen, wie es ist.
Ja.
Aber in der damaligen, also aus der damaligen Zeit heraus, ich glaube, das Buch ist doch...
Das ist vor den 60ern, das ist thematisch, also ist ja 55 rausgekommen, spielt auch ungefähr da und man hat, das habe ich irgendwo gelesen, muss ich jetzt einfach so tun, als ob das auch stimmt, ist ein paar Jahre später verlegt worden, auch um die Charaktere ein bisschen älter zu machen, die sie ja von der Schauspielerart her sind, so, aber es ist Anfang der 60er, ja.
Gut, also will sagen, dass die Autorin durchaus in der Zeit geschrieben hat, in der das Buch damals auch stattgefunden hat. Von daher die Realitätsnähe, die sie reingeschrieben hat, die ist auf jeden Fall halt relativ realitätsnah, der Zeit nah.
Ja.
Ich vermute mal, sie ist auch mehrfach in Italien gewesen und hat sich umgeschaut. Ich finde, das führt man auch durch.
Ja, und wir haben ja ein bisschen was zu tun mit Pässen und Ersatzpässen und sich ausgeben und einschreiben in Hotels und so etwas. Also heute kann man, wenn man denn möchte, die Identität schneller überprüfen. Allerdings wird das auch nicht in jeder Pension und in jedem Hotel auch gemacht. Also das letzte Mal musste ich nicht mal einen Ausweis vorzeigen. Ich habe dann irgendwie meine Nummer da eingegeben. Da hätte ich auch 4711 eintragen können. Das hätte jetzt irgendwie keinen groß gestört.
Ich buche ja in der Regel online und war letzte Zeit auch hin und wieder mal in Hotels. Dass du deinen Ausweis vorzeigen musst, ist eher selten.
Ja.
Und dass du deinen Ausweis abgeben musst, so wie es die Serie zeigt, fand ich absolut schockierend.
Genau, das würde man heute nicht mehr machen. Also ich würde es allein deshalb nicht machen, weil ich Schiss hätte, dass die das dann fälschen, das Ding. Also allein aus dem Grund würde ich das nicht machen. Ich würde sagen, macht euch eine Kopie und gut ist, ne? Also wobei das datenschutzrechtlich, darf ich mal eben sagen, nicht erforderlich ist. Ja.
Nee, also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich finde es absolut unaussprechlich, seinen Ausweis abgeben zu müssen. Ich meine, ich muss ja auch wieder weg, ne?
Ja.
Und wenn die, keine Ahnung, wenn irgendwas mit dem Ausweis passiert, bin ich ja am Ende die Leidtragende.
Also Ausweis abgeben kennt man eigentlich nur im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten und aus anderen Bereichen, würde ich mal so sagen. Ja, also es ist schon vielleicht.
Aber früher war halt anders.
Ja, vielleicht ist es schon auch nochmal interessant zu gucken, wie wird man das heute machen. Aber nur um den Identitätsdiebstahl jetzt auf ein neues Internet-Level zu heben, muss man das jetzt nicht in die heutige Zeit überführen. Also ich habe gestern noch mal die erste Folge von Sherlock geguckt mit Cumberbatch. Mhm. Und da ist ja vieles doch sehr ins Neuzeitliche übertragen worden. Ich habe das jetzt hier bei Ripley nicht vermisst.
Nee, ich auch nicht.
Und das, obwohl ich gerne
das sogar
so Sachen...
Interessant so.
Ne, ich gucke gerne so Sachen von jetzt und nicht so von früher. Aber das habe ich jetzt nicht vermisst, ja. Hat mich selber erstaunt.
Nee, ich fand das tatsächlich auch interessant zu sehen, ach, so ist das damals gewesen. Würdest du heute auf gar keinen Fall aus Grund XY Datenschutz oder sonst irgendwas auf gar keinen Fall mehr so machen?
Ja, genau. Ja, und nach dem Quartettspiel haben wir noch eine Frage offen. Und zwar, was ist Ripley eigentlich für ein Charakter? Er ist ja kein normaler Ganove, er ist aber auch kein Held. Ist er so etwas wie ein Grauzonencharakter? Und wenn ja, was ist das Spannende daran?
Grauzonencharakter. Grauzonencharakter bedeutet ja, dass wir mit ihm mitfiebern, obwohl er eigentlich nicht so wirklich ein guter Typ ist, ne?
Ja.
Wenn wir es mal jetzt so ganz, ganz platt auf das Allernotwendigste zurückführen.
Ja, würde ich jetzt nicht Urlaub mitmachen wollen, so, ja.
Nicht zwingend, nee, würden wir jetzt nicht unbedingt mit Dicky tauschen wollen. Und das zeigt sich schon in der Charaktereinführung, die mal wieder von Buch zu Serie relativ unterschiedlich ist. Wir sehen in der Serie nicht direkt am Anfang, aber schon in der ersten Folge, dass er Briefe von einem Arzt abfängt und dann die Schecks, die sich da drin befinden, dass er die rausnimmt, dass er die Leute anschreibt, zu denen die Schecks gehören, und dass er die versucht zu scammen. Das heißt, er fordert eine Zahlung an, die ja schon stattgefunden hat, und sagt denen, sie müssen dann da und dahin überweisen. Also praktisch wie so ein, wie heißt das heute, Leute, die Gelder eintreiben.
Ja, wie ein Inkassounternehmen.
Mhm. Richtig, ein Inkassounternehmen, ja. Genau das.
Genau, aber die haben schon bezahlt, genau.
Genau, die haben ja eigentlich schon bezahlt. Nun muss man natürlich dazu wissen, dass wenn man einen Scheck rausgibt, das Geld ja nicht direkt weg ist. Wenn der Scheck nie eingelöst wird, dann ist auch das Geld nicht weg.
Genau, aber der Scheck war ja wahrscheinlich auf den Arzt ausgestellt, richtig. So, ne, genau. Dass es also kein Blankoscheck war. Mhm. Und ja, genau. Nee, der hat die ganz schön abgezogen, das fand ich auch, und hat das sehr systematisch betrieben, wohnte gleichzeitig jetzt aber auch nicht so toll. Also er war ein bisschen auch runtergekommen und dementsprechend ja hat er auch diese kleinen Trickbetrügereien, weil es handelt sich ja nie um so richtig sensationell große Beträge. Da hat es die Masse gemacht und er hat das quasi wie so einen Job betrieben, ne? So hatte ich den Eindruck.
Er war gerade arbeitslos, genau. Ich fand aber schon alleine die Tatsache, wie es am Anfang halt dargestellt wird in der Serie, dass er versucht, Patienten abzuziehen, ja. Das fand ich schon massiv unsympathisch. Einfach nur den Fakt, dass es ja. Patienten waren, die ja gerade schon irgendwas Ärztliches hinter sich hatten, was ja meistens nicht sehr angenehm ist.
Genau. Also, ne, früher, ganz früher, und in Hamburg hätte man gesagt, ein fiese Möb.
Ja, ja. So, auf jeden Fall.
Ja, das war die Einführung. Tom Ripley als kleiner Trickbetrüger, und dann ist er ja nach Italien gekommen und hat Dickie getroffen. Und hier weicht auch das Buch ein bisschen ab. Im Buch hat er Dickie tatsächlich schon mal getroffen, in der Serie aber ja. Gar nicht. Und
das kommt in der Serie nicht so wirklich durch, ne? Er guckt nach dem Motto, habe ich noch nie gesehen, aber man könnte, wie er reagiert, auch davon ausgehen, er hat ihn schon mal gesehen, aber halt einfach keinerlei Erinnerung an ihn.
Genau, das bleibt in der Serie so ein bisschen nebulös, finde ich.
Ja.
Ja. Aber er nimmt Kontakt auf, was ich auch schon krass finde, und gerät quasi in den Dunstkreis von Dickie und ja, wohnt da zum Teil sogar, ne?
Nicht nur zum Teil, genau. Also alleine das erste Aufeinandertreffen war ja schon am Strand. Das war ja schon so ein Ding.
Ich hatte dann einen Moment des Fremdschämens. Ich hätte mir das so nicht getraut.
Massiv.
Ja, massiv. Wirklich. Also er überschreitet im Kontakt mit anderen Grenzen. Das ist ständig. Das gehört zu ja. seinem Charakterzug, glaube ich, dazu. Und vor allem auch gegenüber Dickie, ne?
Total. Mich hat's ja dann so ein Stück weit gewundert. Im Buch nicht so sehr, weil es im Buch halt wirklich total anders dargestellt ja. wird. Und da ist es auch wirklich so unangenehm. Und es ist für alle unangenehm, das allererste Aufeinandertreffen, und das kommt auch sehr deutlich durch. In der Serie ist er dann irgendwie dabei. Man versteht nicht so ganz, warum.
Ich glaube, Dickie hat Langeweile. Und Dickie braucht irgendjemanden, dem er was erzählen kann. Und mit Marge, der kann er das so nicht erzählen, weil die auch ein eigenes Projekt hat und auch keine Zeit so richtig hat. Und deswegen lässt er sich auf diesen Tom Ripley ein. Und und Tom Ripley hat einfach die Gabe, sich auch im Gespräch gut anzupassen. Also bei Dickie funktioniert das super, bei Marge, seiner Freundin, ja nicht so. Die mag ihn von Anfang an nicht, das wird auch nicht besser. Wir haben da mal eine Szene später in Venedig, da denkt man, ja gut, jetzt sind sie so ein bisschen näher gekommen, aber eigentlich will das auch keiner. Und Also diese Anpassungsfähigkeit, die man ihm als Trickbetrüger noch gar nicht so zugetraut hat, die hat er möglicherweise, oder bei Dickie läuft er zur Höchstform auf, ne?
Ich weiß gar nicht, ob das eine Anpassungsfähigkeit ist. Also wir hatten ja auch so überlegt, freundlich oder aufdringlich, und ich finde, er ist massiv aufdringlich, ja. Aber vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst, Dickie langweilt sich halt einfach zu Tode, das tut er auch wirklich, das tut er auch im Buch.
Ja.
Und er braucht jemanden, er braucht neuen Input.
Ja.
Und im Buch kann Tom halt auch wirklich cool erzählen und er kann Witze reißen und unterhält Dickie einfach sehr gut. Davon merke ich aber in der Serie nichts. Habe ich irgendwas verpasst?
Nee, da hast du nichts verpasst. Es ist sogar so, dass die tatsächlich auch so einen Trouble Talk haben. Ne? Also als zum Beispiel Tom Ripley einen mitbringt, der typischer Mafiosi ist und sie sollen für den irgendwelche Koffer rüberbringen, da grenzt sich Dicky ja komplett ab und sagt, nee, das geht gar nicht, weißt du gar nicht, was das ist. Und ich habe schon gedacht, jetzt schmeißt er den Ripley raus und das wäre eigentlich die normale Reaktion gewesen, aber das macht er eben nicht.
Der bringt den ja auch zu ihm nach Hause, das macht er ja im Buch gar nicht.
Ja, ja.
Aber das war schon wirklich grenzüberschreitend.
Das war komplett grenzüberschreitend. Ja. Und ja, aber er hat möglicherweise gewusst, dass Dicky das zulässt. Ne? Und es gibt ja noch eine zweite Szene, die ich krass fand, wo Ripley Klamotten von Dicky anzieht, erwähnt ihn weiter weg und dann spricht er quasi Sätze von Dicky nach. Ja. So, ne, aus seinem Künstlerleben und so weiter. Und dann sieht Dicky das eine Weile von hinten. Und er sagt auch nur, zieh das aus und sonst nichts. Also ich hätte ihn rausgeschmissen, ne? Oder über die Brüstung gestürzt. Unbedingt. So, ne? Ja. Also da muss ich mal sagen, hat er mindestens ein Händchen, Tom Ripley ein Händchen dafür gehabt, sich das Opfer gut rauszusuchen.
Ja, weil er relativ wenig macht, Dicky, aber ich glaube, das ist auch so ein Stück weit in seinem Charakter, dass Dicky einfach so ein sehr, also er mag wahrscheinlich auch einfach diesen Trouble einfach nicht besonders gerne.
Nee, sehr,
er hat nicht gerne Zoff,
sehr harmoniebedürftig, auch mit ja genau. Auch mit March kriegt er, wenn er Stress hat, ist
harmoniebedürftig, er harmoniebedürftig, ja. Weiß ich nicht. Er will einfach sein ruhiges Leben weiterleben und hat da nicht so wirklich Bock drauf. Und rausschmeißen fällt ihm auch eher schwer.
Ja, und die Wendung kommt ja, als March dann irgendwann sagt, so geht's nicht weiter und sie ihn quasi vor die Wahl stellt. Und Dicky meint, gut, jetzt müsste er mit Tom Ripley mal vernünftig sprechen und es folgt die Bootszene. Genau, so.
Ja. Jetzt haben wir die halbe Geschichte nacherzählt, glaube ich.
Ja, aber es wird nochmal deutlich, also ne, was ist das für ein Charakter, dieser Tom Ripley, wie agiert er? Mhm. Und vielleicht muss man nochmal was zur Motivation sagen.
Das ist etwas schwierig. Ich habe es nicht so ganz greifen können in der Serie. Was ist seine Motivation? Ist es Luxusliebe? Ist es, ich sehe das da und will das haben, also Neid? Ist es, er will sich befreien von diesem ganzen, von dieser ganzen Last, von diesen ganzen Verpflichtungen, die er in New York hätte, wenn er ein vernünftiges Leben leben wollen würde? Was ist es? Was ist es für dich?
Also es ist das, was du gesagt hast, glaube ich, auf jeden Fall. Es ist auch so eine Form von Gier, würde ich sagen. So, weil er ja dann, wenn es zum Äußersten kommt, rücksichtslos agiert. So, da ist er, ja, er ist komplett in sich drin. Er ist vielleicht irgendwas zwischen Soziopath und Psychopath, weil er sich, wie ich meine, gut anpassen kann, aber absolut sich selbst im Fokus hat. Den anderen interessiert ihn nicht. Das ist vielleicht dieses da, wo sie zwischendurch seine Tante einblenden und man deutlich macht, das scheint vielleicht die einzige Verwandte zu sein. Und die mag er auch nicht, sondern nur ihre Schecks. Also das ist so ein bisschen, dass Ripley im Prinzip auch isoliert ist, was Freunde angeht und ähnliche Leute. Im Buch kommt, glaube ich, nochmal diese Sache, dass er da so Kriminelle kennt, die wieder einen kennen. Das ist so die Frage, wie wird er in New York gefunden? Und da ist es ist auch so, ne, dass er offensichtlich also Leute kennt, aber zu niemandem näheren Kontakt hat.
Im Buch ist das ja anders dargestellt, das haben sie aber in der Serie komplett rausgenommen. Mm. Er hat in New York ja eine Freundin, eine platonische Freundin, die er wirklich sehr, sehr gern hat.
Ah, okay. Gut.
Und das bringt ihn mir halt auch wieder ein Stückchen näher, weil ich dann sehe, er ist tatsächlich zu einer bedingungslosen Freundschaft fähig.
Okay,
weil es keine Bedingungen gibt zwischen den beiden.
Ja, das ergibt sich aus der Serie so nicht und nimmt gar dann nicht. Natürlich eine leicht andere Charakterzugfärbung an. Ne?
Genau, genau. Und man merkt auch in New York im Buch, ich bin doch die im Buch-Tante, es tut mir leid, also im Buch wird auch ein bisschen sein Hintergrund, was seine Bekanntschaften angeht, ein bisschen wird ein bisschen drauf eingegangen. Und er hat kein gutes Händchen, was aber, denke ich, auch daran liegt, dass er viel Unterstützung braucht. Er ist halt immer wieder abhängig, weil er immer wieder in Arbeitslosigkeit gerät, was zur damaligen Zeit aber leider üblich war.
Okay, gut, das könnte natürlich auch eine Motivation sein, endlich nicht mehr in der Arbeitslosigkeit zu sein, endlich den Luxus zu haben, den er sich gegönnt hat, den er sich gönnen wollte. Und er ist ja bereit, sogar komplett New York hinter sich zu lassen.
Ja. Ne, das, na, er hat ja auch keinerlei gute Erinnerungen an New York. Und
das stimmt.
Er will unabhängig sein. Er will ein Leben leben, wo er niemanden braucht. Zwingend.
Ja, genau. Und das deutet ja auch schon so hin, wie er so moralisch unterwegs ist. Ne?
Ja, genau. Da fand ich das halt auch mit dem Hintergrundwissen. Ich habe ja auch das Buch erst gehört, nachdem ich das Gros der Serie gesehen hatte. Da fand ich das mit der Moral auch wirklich ganz interessant, weil Loyalität ist für ihn ja ein großes Ding. Und das merkt man halt mit seiner Freundin, mit seiner platonisch. Wie gesagt, da ist wirklich keinerlei Bedingung dran geknüpft. Ja. Bei Dickie ist das was anderes. Die Bedingung, die da dran geknüpft ist, ist aber diese, also du musst mir schon loyal sein, du darfst mich nicht einfach abstoßen. Wenn du das tust, dann bist du praktisch aus meinem Kreis raus und dann kann ich mit dir auch machen, was ich will. Und dann stürzt mich auch nicht, wenn ich dich töte.
Ja, irgend sowas muss es sein. Ne? Also das denke ich auch. Also er hat ein Verhältnis zu ihm aufgebaut und das könnte, man hat so das Gefühl, es entwickelt sich so eine Nähe, so eine Freundschaft, die dann aber Grenzen hat, wenn Dickie quasi auf Distanz geht. Ne? Ja. Das ist ja in der Szene, wo Marge das dann zu ihm sagt oder wo das auch mit dem Mafiosi passiert. Dass, Ripley findet das irgendwie völlig normal, also Thema Moral. Und gleichzeitig denkt er aber, wieso wendet sich jetzt Dickie von mir ab oder so. Das versteht er, glaube ich, nicht richtig. Und wenn das dann passieren würde und passiert, dann greift er zum Äußersten.
Genau.
Also das jetzt bezogen auf die Verbindung zu anderen Menschen. Das ist ja noch was anderes, als wenn wir den Freddy da haben, der ihm richtig gefährlich werden, der ihm auch droht und wo man dann denkt, okay, das war jetzt vielleicht eine Drohung zu viel. Und das wird dann auch geahndet, muss ich sagen, ja.
Ja, er hat schon eine sehr eigene Moral, aber das kennen wir ja von psychopathisch dargestellten Charakteren schon, dass die ihre eigene Moral haben.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist er aber, wenn man jetzt mal so andere Grauzonencharakter nimmt, wie zum Beispiel Zorro, der ja auch Verbrechen begeht.
Ja. Ah,
ne? Ich weiß, das ist jetzt sehr weit hergeholt.
Es ist ein wundervolles Beispiel, auch Robin Hood.
Robin Hood, finde ich auch, ist immer ein sehr schöner Grauzonencharakter. Und wie würde man sagen, Matthäus würde sagen, Tom Ripley ist kein Dexter.
Nee, das ist vollkommen korrekt.
Ne, wobei er selbst, weil er auch zutiefst selbstsüchtig ist, also würde ich schon so sagen, ne? Also selbst diese Verbindung zu Dickie ist immer von, ja, genau.
Und nee, da hast du völlig recht, abgesehen von dieser einen Freundin in New York, könnte ich mich an keinen einzigen Charakter erinnern, von dem er nicht abhängig ist auf irgendeine Art und Weise, was ja aber eigentlich gar nicht sein Wunsch ist.
Ne? Ja. Und da können wir wahrscheinlich einen Blick in die Kindheit werfen und dort einen Grund finden. Aber wir kennen die nicht und wir kennen sie vor allem nicht aus der Serie.
Ich schon.
Ja, gut.
Also wer wirklich mehr Hintergründe zu Tom möchte, möge das Buch lesen.
Ja.
Da gibt's auch sehr viele Hintergründe zu seiner Kindheit, wie er aufgewachsen ist und so weiter. Und das ist auch spannend.
Ja, und folgender Hinweis ist auch kein Spoiler. Tom Ripley ist, glaube ich, in 5 Büchern von Patricia Highsmith aufgetaucht.
Das kommt hin.
Und das lässt uns für eine weitere Serie auch offen. Also Ripley's Game, was ja damals mit Malkovich gemacht worden ist, das lässt sich sicherlich nochmal hier schön einbauen. Ja, der Grauzonencharakter, um da nochmal drauf zurückzukommen, führt, finde ich, also bei mir hat das zu so einem Voyeur-Aspekt geführt. Also ich gucke jemandem zu, der komische Sachen, krumme Sachen macht, damit durchgeht. Und ich bin jetzt ganz gespannt, fast schon wie bei einer Soap, was wird jetzt passieren? Das ist so ein bisschen wie beim Unfall. Man sollte da eigentlich nicht hingucken, aber man erfährt halt auch nichts, wenn man nicht hinguckt. Es entsteht so eine Sogwirkung in den Charakter rein und das macht die Serie echt besonders, ne? Und das sorgt fürs Dranbleiben. Also das ist schon, ja.
Das war bei mir auch so. Also nicht so sehr, dass ich mit Tom mitgefiebert habe im Sinne von, oje, oje, jetzt wird er vielleicht erwischt, sondern eher, na Junge, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du jetzt wieder machst, was du dir ausdenkst. Und was ich da auch immer wieder fand, Der Junge hat mehr Glück als Verstand teilweise, ne? Also da habe ich mich manchmal wirklich gefragt, eigentlich müsste es jetzt schief gehen und es geht nicht schief. Ja. Wer hat die Hand über dich gehalten? Und warum?
Ja, und das war's auch schon mit unserer Folge zu Tom Ripley und der Serie Ripley. Ja, was soll ich noch sagen?
Na, außer guckt die Serie und lest auch gerne die Bücher. Die lohnen sich, um noch mal einen Deep Dive in den Charakter zu bekommen. Müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen.
Nein, und Patricia Highsmith lohnt sich ohnehin, das nochmal nebenbei. Der Schrei der Eule habe ich vor einiger Zeit in einer Verfilmung gesehen, ist aber schon ewig her, gibt's auch leider nirgendwo mehr zu gucken. Danach konnte ich schlecht schlafen. Also ich war jünger, ja. Aber okay. Patricia Highsmith ist definitiv, finde ich, nochmal eine sehr interessante Krimi-Autoren-Persönlichkeit, die auch ein Buch über das Schreiben oder über Suspense gemacht hat. Das auch sehr lesenswert. Also bei der Gelegenheit, wenn ihr da nochmal tiefer in die Figur Tom Ripley einsteigen wollt, gibt es noch 4 weitere Bücher. Und es gibt noch die alten Filme, sag ich mal, die man auch noch mal gucken kann, vielleicht zum Vergleich.
Hörbücher gibt es auch für diejenigen, die das gerne nebenher, neben Wäsche aufhängen oder so machen wollen. Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.